Liebe Geschwister, wir stehen im Galaterbrief, Kapitel 6 heute. Wir sind dem Schluss dieses Briefes fast angekommen. Aber wir werden noch zwei Predigten haben. Heute wollen wir uns mit den Versen 1 bis 10 beschäftigen, im sechsten Kapitel, Galater 6, die Verse 1 bis 10. Ich möchte sie lesen. Galater 6. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, dass ihr geistlich, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Ja, soweit das Wort Gottes. Lass uns beten, wir bleiben sitzen. Herr, wir danken dir für dein kostbares Wort, dass du noch zu uns redest und uns auch belehren willst. Du möchtest, dass wir verstehen, dass du ein Gott bist, der in uns ein gutes Werk angefangen hat und auch dieses Werk auch bis zum Tage deines Sohnes auch vollbringen wird, sodass wir nicht brauchen, uns Sorgen zu machen. Wir haben guten Grund auch optimistisch zu sein, Herr, trotz aller Dinge, die wir in dieser Welt sehen, die uns vielleicht müde machen. Ja, Herr, du bist bei uns, du stärkst uns, du gibst uns deinen Geist, der uns auch befähigt, so zu leben, wie du es willst. Ja, Herr, danke, dass du sprichst. Danke für dein Wort. Lass uns auf dieses Wort achten. Lass uns wirklich Kraft und Hoffnung und Zuversicht in diesem Wort finden. Wir bitten dich. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir kommen heute zum Kapitel 6. Wo Paulus eigentlich zum Schluss seines Arguments auch kommt und seinen Brief mit einigen praktischen Ermahnungen an die Galater abschließen will. Wir erinnern uns, dass, was er im Kapitel 5 gesagt hat, seine Absicht war dort zweifach, könnte man sagen, zwei Dingen wollte er den Galater erklären. Erstens wollte er ihnen zeigen, dass sie nur dann Frucht bringen können, eine Frucht, die Gott verherrlicht, wenn sie im Geist wandeln. Und zweitens wollte er ihnen zeigen, dass der Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes, an dem sie so viel Interesse gezeigt haben, durch die Praxis der brüderlichen Liebe erfüllt wird. Das Gesetz Christi wird dadurch erfüllt, dass man Liebe übt. Und diese Liebe ist eine Frucht des Geistes. Im Geist zu wandeln, das haben wir auch gesehen, was es heißt. vom Geist geführt zu werden, das bedeutet in erster Linie täglich in Gemeinschaft mit Christus zu leben und auch sein Wort treu halten. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr mein Wort, meine Gebote halten. Nur so wird die Lebenskraft Christi den Gläubigen durchdringen, so wie der vom Weinstock aufsteigende Saft die Reben versorgt. Wir haben gesehen, welche Ähnlichkeit es auch hier in den Worten Paulus mit dem Gleichnis Jesu im Johannes 15 gibt. All die Tugenden, die hier im Vers 22 aufgelistet sind, das haben wir auch letztens gesehen, die Frucht des Geistes, diese Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, alle diese Frucht des Geistes wird dann entstehen. Und das, was hier aufgelistet wird, steht nicht im Widerspruch zu dem, was das Gesetz Gottes verlangt, betont Paulus im Vers 23. Gegen solche Dinge, sagt er, gibt es kein Gesetz. Das ist kein Widerspruch zu dem, was das Gesetz verlangt. Nur Paulus warnt, wie er schon mehrmals in diesem Brief die Galater gewarnt hat, sich wieder unter das Joch des Gesetzes Mose. Also wir müssen einen Unterschied machen zwischen dem Gesetz Christi und dem Gesetz Moses. Es gibt Ähnlichkeiten, aber die Motivation ist nicht die gleiche. Es gibt schon große Unterschiede, ob Gott in uns sein Werk vollbringt oder ob wir aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb Gott gefallen wollen durch irgendwelche Werke, die wir selbst produzieren. Sich wieder unter das Joch des Gesetzes Mose zu begeben, sagt Paulus, kann nur zu leerem Ruhm führen. Da man sich mit anderen vergleicht und sich gegenseitig beneidet. Das ist eine Eigenschaft der Gesetzlichkeit, dass man geneigt ist, sich mit anderen zu vergleichen. Wo stehe ich wirklich? Es führt auch dazu, dass man die Schwachen verachtet und denkt, dass man mehr wert als sie sei. Wer andere beneidet, ist nicht geneigt, ihnen Gutes zu tun. Stattdessen wird er sich in sich selbst zurückziehen und seine egoistischen Wünsche erfüllen wollen. Es gehört zu dieser Verdrehung, von dem Sven vorher gesprochen hat. Wir haben zwar die Gebote Gottes vor Augen, aber unsere Motivation, unsere Beweggründe, um diese Dinge zu tun, ist irgendwie verdreht, entspricht nicht dem, was Gott will. Jetzt in Kapitel 6, in diesen ersten Versen, die wir heute betrachten wollen, wird Paulus zeigen, dass das Leben unter der Führung des Heiligen Geistes sich in den persönlichen Beziehungen zeigt, aber auch im Gebrauch seiner Gaben und Fähigkeiten und im Gebrauch seines Besitzes zeigt, sind die zwei Teile dieser Predigten. Ja, fangen wir an mit dem Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde oder erheilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Ja, wenn meint Paulus hier, wenn er von einem Menschen spricht, es ist klar, dass es sich um jemand aus der Gemeinschaft der Gläubigen handeln muss und nicht um eine ausstehende Person. Denn Paulus sagt hier, dass er wieder aufgerichtet werden muss. Ein Ungläubiger kann nicht wieder aufgerichtet werden, denn er hat noch nie aufrecht gestanden. Paulus sagt, wenn ein solcher Mensch von seiner Verfehlung übereilt oder könnte auch übersetzen, erheilt wird oder ertappt wird, das heißt, wenn er auf frischer Tat bei einer Sünde entdeckt oder ertappt wird, das ist hier gemeint. Wenn seine Sünde, die er verbergen wollte, aufgedeckt wird. Ja, obwohl ein Christ nicht mehr von der Sünde beherrscht wird, das ist, was das Wort Gottes lehrt, ein Christ, der Jesus kennt, wird nicht mehr von der Sünde beherrscht. Das heißt, es ist nicht üblich, dass er ständig sündigt. Das ist nicht mehr sein Ziel im Leben. Er sündigt weiter, aber er ist traurig, wenn er sündigt. Er möchte das nicht mehr. Er möchte Gott gefallen. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass er gelegentlich rückfällig wird. Es ist nicht ausgeschlossen, weil die Sünde immer noch in unserem Leben vorhanden ist, dass sie wieder sich bemerkbar macht. Wir sind dafür aufgerufen, unsere Sünden zu bekennen. Die Schrift sagt, wenn einer sagt, er hat keine Sünde, er betrügt sich selbst. Wir sind trotzdem noch Sünder. Aber wenn wir sündigen, sind wir aufgefordert, diese Sünde zu bekennen, damit sie uns erlassen werden kann. Und Gott ist treu und gerecht, dass er uns unsere Übertretungen vergibt in Jesus Christus, weil Jesus dafür bezahlt hat. Wenn eine Person sündigt, ist natürlich die Gefahr groß, dass sie versucht wird, aus Angst von anderen verurteilt zu werden oder aus der Angst, den Ruf zu verlieren. Sie versucht ist, ihre Schuld zu verbergen. Das versuchen wir täglich. Ja. Wir sind Sünder, aber wir wollen nicht, dass die anderen erfahren, wie die Sünde wirklich aussieht in unserem Leben. Aber ebenso groß ist die Gefahr auch, dass man einen Menschen, der in die Sünde gefallen ist, zu schnell der Unehrlichkeit bezichtigt und zu streng mit ihm verfährt. Das ist auch eine Gefahr in vielen Gemeinden. Die Reformatoren des 16. Jahrhunderts haben die äußeren Merkmale der wahren Gemeinde Jesu wie folgt definiert. Wir haben drei Dinge eigentlich hervorgehoben. Wie erkennt man eine treue Gemeinde, eine treue Kirche? Erstens, durch die treue Verkündigung des Wortes Gottes. Zweitens, durch die treue Verwaltung der Sakramente, das heißt Taufe und Abendmahl. Und drittens, durch die Praxis der Kirchenzucht oder der Gemeindezucht. Eine treue Verkündigung des Wortes Gottes setzt zwei Dinge voraus. Erstens, die Anerkennung der Autorität der Bibel. Wenn ich die Autorität der Bibel nicht anerkenne, wenn ich denke, dass die Bibel aus menschlichen Traditionen besteht, aus menschlichen Erfahrungen, dann ist sie für mich nicht unbedingt relevant, was mein Leben angeht. Und zweitens, dass wir auch den festen Glauben, dass die Bibel, dass das Wort Gottes eine veränderte Kraft in unserem Leben hat. Das Wort Gottes hat die Kraft, uns zu verändern, wenn wir das hören. Und wenn der Heilige Geist in uns wirkt, dann gehen wir davon aus, dass diese Schrift, die wir hören, dass das Wort, das wir hören, nicht einfach so ohne Ergebnisse wird. Das haben wir auch im Jesaja Kapitel 55 gelesen. Zweitens, die treue Verwaltung der Sakramente setzt voraus, dass Taufe und Abendmahl nicht an Ungläubige, sondern nur an diejenigen gespendet werden, die verstehen, was Christus für sie getan hat. Das, was in der Gemeinde geschieht, kann nur wirklich verstanden werden, wenn man erkannt hat, wer Christus ist und was er für uns getan hat. Doch was ist Kirchenzucht oder Gemeindezucht? Oft wird sie allzu schnell als eine Praxis verstanden, die nur darin besteht, Sünder aus der Gemeinde auszuschließen. Das heißt, man entdeckt jemanden, der nicht so wie die anderen ist, der sich verfehlt und das Ziel ist, nach ein oder zwei oder drei Warnungen diese Person auszuschließen. Das ist aber nicht genau das, was die Schrift sagt. In erster Linie ist Kirchenzucht eine Ausübung der brüderlichen Liebe. Es geht darum, brüderliche Liebe auszuüben, wie sie uns von Christus selbst aufgetragen wurde. Das oberste Ziel der Kirchenzucht ist es, die Leidtragenden und die Schwachen nicht alleine zu lassen in ihrer Not, sondern sie im Geist der Sanftmut und der Liebe aufzurichten. Das ist, was wir hier lesen, was Paulus von den Christen fordert. Nur wenn eine Person in der Sünde verharrt, dann sollte der Druck erhöht und im äußersten Fall auch die Person aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Aber das ist nicht, dass man erwartet. Was man erwartet, ist, dass jemand, der in die Sünde gefallen ist und der Jesus kennt, auch Buße tut. Dass er zu seiner ersten Liebe zurückkehrt und dass er wiederhergestellt wird in seiner Beziehung. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 18 folgende Worte: Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Sehen hier, wie wichtig es ist, dass man nicht in den Rücken der Menschen spricht oder dass man die Menschen verleumdet, dass man schlecht redet über sie und wie wichtig es ist auch, dass das, was man sagt, auch auf der Grundlage von zuverlässigen Zeugnissen beruht. Hört aber dein Bruder auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Ich meine, ist die ganze Gemeinde oder die Gemeindeleitung. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide oder wie ein Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden bindet werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Das heißt, Kirchenzucht beginnt unter den Geschwistern in dem Maße, wie wir uns das Schicksal der anderen nicht gleichgültig ist. Es ist sehr wichtig, wenn wir in eine Gemeinde kommen, dass das, was mit dem anderen geschieht, uns nicht gleichgültig ist. Dass wir nicht auf uns selbst fokussiert sind, auf unsere Bedürfnisse, auf unsere Erwartungen, sondern es gilt, dass wir auf die anderen schauen und dass wir nicht nur in eine Gemeinde kommen, um etwas zu bekommen, sondern auch etwas zu geben. Es geht nicht darum, einen Urteilsgeist zu fördern, sondern um die demütige Absicht, dem Bruder oder der Schwester zu helfen, die in die Sünde gefallen ist. Es geht um Hilfe, um praktische Hilfe. Dies kann bis zu dem Punkt gehen, an dem Diskretion nicht mehr angebracht ist und die ganze Gemeinde handeln muss. Ja, warum ist es so? Weil das Verharren in der Sünde zum Abfall vom Glauben führen kann. Das sollten wir nicht unterschätzen. Es kann auch andere anstecken. Es kann eine ganze Gemeinde anstecken, wenn Sünde sich ausbreitet und wenn man da nichts dagegen unternimmt. Und deshalb ist es auch nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Schaut, was Jakobus, der Bruder des Herrn, am Ende seines Briefes sagt. Er sagt: Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Ich denke, Jakobus spricht nicht nur von der Sünde dieser Person, sondern von möglichen Sünden, die in der ganzen Gemeinde auch dadurch entstehen können. Aber der Geist, in dem dies geschehen soll, wird hier von Paulus im Brief an die Galater beschrieben. Es soll in einem Geist des Sanftmut geschehen und ohne Überheblichkeit, in dem Wissen, dass wir selbst nicht vor Fehlern bewahrt sind. Wir sind nicht immun. Aus Gnade sind wir, was wir sind, weil Gott uns vergeben hat und nicht, weil wir besser sind weil wir bessere Eigenschaften haben. Aber achten wir, was Paulus hier auch sagt, wenn er sich an die Galater wendet. Er sagt, ihr, die ihr geistlich seid. Wenn er das sagt, meint er nicht hier, er hat nicht eine besondere Elite in der Gemeinde im Blick. Er unterscheidet nicht zwischen denen, die geistlich sind, die seine Worte verstehen können, und den anderen. Nein, er meint die ganze Gemeinde. Alle, die sich zu Jesus Christus bekennen, ihr, die geistlich seid, ihr seid geistlich, ihr wandelt im Geist, wenn ihr zu Jesus gehört. Er bezieht sich auch auf das, was er zuvor über die Frucht des Geistes gesagt hat, was er gelehrt hat. Wir sind geistlich, weil wir vom Geist Gottes geleitet sind. Jeder Christ, der den Geist Gottes hat, ist geistlich, der wird vom Geist geführt. Und Sanftmut ist eine Frucht des Geistes. Deshalb, wenn alles, was wir tun, soll mit Sanftmut geschehen. Anders als sanftmütig zu handeln, ganz besonders in einem solchen Fall, würde nicht aus dem Geist Gottes stammen, sondern wäre ein Werk des Fleisches. Lass uns auf die Verse 2 bis 5 schauen, wo es darum geht, die Last der anderen zu tragen. Ja, was heißt das, eine Last tragen oder die Last der anderen zu tragen? Also ich denke, wir verstehen das schon. Ne? Es geht darum zu helfen. Es geht darum, denjenigen zu helfen, die eine schwere Bürde tragen, die in der Not sind, die Last zu teilen. Aber diese Vorstellung, dass jeder eine Last zu tragen hat, stammt zum Teil aus dem Verständnis der jüdischen Rabbiner damals, in die das Gesetz, die Gebote Gottes als etwas sahen, das man sehr ernst nehmen soll und nicht liegen lassen sollte. Man sollte diese Gesetze, diese Gebote auf sich nehmen und sie tragen. Das war die Last. Deshalb sprach man davon, die Lehre eines Rabbiners, seine Last zu tragen, sich seine Last auf die Schulter zu legen und sie tragen. Und wenn Jesus sagt, dass seine Last leicht zu tragen ist, meint er auch seine Lehre, was er lehrt. Er meint, dass wir seinen Willen tun sollen, das, was er uns zu tun auffordert. Das ist seine Last, tragen. Weil er sagt, diese Last ist leicht zu tragen. Sie erdrückt uns nicht. Seine Gebote sind nicht schwer zu tragen, denn Jesus kennt unsere Herzen. Er kennt auch unsere Grenzen. Er weiß, was wir tragen können, wo unsere Grenzen sind, unsere Fähigkeiten sind. Er kennt unsere Herzen. Er verlangt nicht etwas, was wir nicht erfüllen können. In diesem Sinne ist seine Last leicht zu tragen. Und er hilft uns auch, diese Last zu tragen. Durch seinen Geist stellt er uns auch die nötige Hilfe zur Verfügung. Der Geist Gottes ist auch der Geist des Christus. Jesus wirft den Pharisäern und Schriftgelehrten vor, dass sie ihren Jüngern, ihren Nachfolgern schwere Bürden auf die Schultern legen und sie selbst nicht mit einem Finger anrühren. Eine legalistische, eine gesetzliche Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, dass sie meint, mehr Erkenntnis und Frömmigkeit als die anderen zu besitzen, vergleicht sich mit anderen Gemeinden. Wir sind besser, wir haben mehr Erkenntnis. Wir danken Gott, dass wir nicht wie die anderen sind. Und sie stellt auch hohe Ansprüche an ihre Mitglieder. Aber oft sind die Menschen nicht bereit, ihnen in den Schwierigkeiten und Prüfungen des Lebens zu helfen. Leider. Das sollen wir auch erkennen. In Vers 3, wenn jemand meint, etwas zu sein, da er noch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Da warnt uns Paulus vor geistlichem Stolz. Jemand kann meinen, etwas zu sein, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist. In Römer 12 sagt auch Paulus, Vers 3, jedem unter euch sage ich, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt. Sollst nicht eine zu hohe Meinung über dich selbst haben, sondern, sagt Paulus weiter, dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Entschuldigung. In Vers 4, jeder aber prüfe sein eigenes Werk, geht es im Sinne des Paulus darum, sich selbst zu prüfen. Wir sollen uns prüfen, aber es ist nicht sofort klar, wie das geschehen soll. Wie sollen wir uns prüfen? Was meint er hier? Im ersten Blick scheint Paulus sogar sich selbst zu widersprechen. Denn er spricht von einem eigenen Werk. Von einer persönlichen Leistung, die er zu erbringen ist. Und er spricht auch von einer Last, die wir nicht teilen, sondern alleine tragen sollen. Das ist nicht ein Widerspruch mit dem, was er auch gesagt hat. Aber was er eigentlich betonen möchte, ist dabei unsere persönliche Verantwortung vor Gott. Er betont unsere Verantwortung vor Gott. Es ist nicht angemessen, es ist nicht angebracht, sich selbst zu rechtfertigen, indem man sich mit anderen, insbesondere mit Schwächeren, vergleicht. Da sehen wir wieder das Problem, das wir haben, dass wir uns gerne mit anderen vergleichen. Die Selbstprüfung eines Christen muss im Lichte dessen erfolgen, und das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Die Selbstprüfung erfolgt nicht dadurch, dass wir uns mit den anderen vergleichen. Dass wir gucken, also wie weit ist der Bruder oder die Schwester und wie weit bin ich? Sondern dass wir uns im Lichte dessen stellen, was Christus uns gelehrt hat, was Christus uns gesagt hat, was er von uns will und auch welches Beispiel er uns hinterlassen hat. Das heißt, wenn wir uns selbst prüfen, müssen wir nach oben schauen. Wir müssen auf Christus schauen, auf das, was er sagt, auf sein Beispiel und nicht nach rechts oder nach links. Paulus' Absicht ist es, uns zu weiteren Fortschritten in unserer Beziehung zu Gott zu ermutigen. Er möchte, dass wir im Leben mit Christus vorankommen, indem er uns hier auffordert, festzustellen, von wo wir ausgegangen sind. Wo kommen wir denn her? Wie waren wir, bevor wir Gott kannten, bevor er uns gerettet hat? Einige von uns kommen von gläubigen Familien, stammen aus gläubigen Familien, aber einige von uns stammen auch aus dem Dreck der Welt. Wo waren wir vorher und wo sind wir jetzt? Und wer ist dafür verantwortlich? Sind wir es oder ist es der Geist Gottes? Welche Frucht der Heilige Geist hat in dir reifen lassen seit deiner Bekehrung? Erkennst du diese Frucht? In einem ähnlichen Zusammenhang müssen wir auch den Ausdruck das Maß des Glaubens in Römer 12 verstehen. Es handelt sich um die Kraft, die der Geist jedem Christen verleiht, damit er seine Pflicht erfüllen kann. Wir sind nicht alleine gelassen, sondern Gott gibt uns das, was wir brauchen, um im Glauben zu bleiben und unsere Pflicht zu erfüllen. Alles, was wir sind, verdanken wir im Grunde dem Heiligen Geist und nicht uns selbst. Das sagt auch Paulus über seinen Dienst in 2. Korinther 10, Vers 17. Und er sagt etwas, was wir vielleicht missverstehen können. Wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wo ist die Notwendigkeit, sich zu rühmen? Was er meint hier ist, wir werden mal sehen, was er meint. Ich lese noch mal weiter, was er sagt. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Hier im 2. Korinther 10 oder aber auch in Römer 15 sagt er, dass er gute Gründe hat, begeistert zu sein. Sich zu rühmen bedeutet, begeistert zu sein von entweder von seiner Leistung oder von der Leistung in Wirklichkeit, die der Geist Gottes in ihm erbracht hat. Er sieht, was Gott durch ihn getan hat. Und er schreibt die Ehre Christus und nicht selbst und nicht sich selbst zu hier. Was er ist, das verdankt er im Christus, der diese Dinge durch ihn und in ihm auch getan hat. Jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Und das bedeutet, dass am Tag Christi, am Tag, wo wir vor Christi Thron stehen werden, jeder für sich selbst Gott und Christus Rechenschaft ablegen wird. Und dass unsere Leistung nicht mit denen anderen verglichen werden. Es wird kein Vergleich erfolgen, sondern wir werden für uns selbst verantwortlich sein. Und das Wort hier, das Paulus verwendet für Bürde, ist im Sinne der Last des eigenen Gewissens zu verstehen, was unser Gewissen auch uns offenbart. Das werden wir auch vor Gott verantworten müssen. Paulus erklärt das auch, was wir wissen, was wir gut getan haben oder schlecht getan haben, das werden wir auch vor Gott verantworten müssen. In Vers 6 scheint ein ganz anderes Thema zu sein, als ob er das Thema wechseln würde, aber das hat wohl mit dem zu tun, was er bisher gesagt hat. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Das ist eigentlich eine Verbindung zwischen dem, was er in Vers 1 bis 5 gesagt hat und dem, was er dann in den Versen 7 bis 10 auch sagen wird. Zu den Menschen, die dazu berufen sind, die Lasten anderer zu tragen, gehören auch die Gemeindeleiter. Sie tragen die Last der ganzen Gemeinde, indem sie ihr zum Beispiel den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Es ist ihre Pflicht auch, sie so zu unterrichten, wie Gott es will, wie er nach dem Auftrag, den er ihnen gegeben hat, indem sie auch für sie beten. Es ist auch wichtig, für die Gemeinde zu beten. Und das ist nicht nur die Verantwortung der Gemeindeleiter und von jedem von uns, dass wir für die anderen auch beten, dass wir sie nicht in unseren Gebeten vergessen. Indem sie sie ermahnen und trösten, für sie sorgen. Im Gegenzug, sagt hier Paulus, können diese Menschen auf die Unterstützung der Gemeinde, das heißt die Leiter, die können auf die Unterstützung der Gemeinde auch in den materiellen Dingen hoffen. Paulus rechtfertigt hier die Tatsache, dass eine Gemeinde die finanzielle Unterstützung eines Pastors und seiner Familie übernimmt. Dies ist jedoch in seinem Gedanken nicht auf die finanzielle Frage beschränkt. Zu den Gütern, an denen die Christen ihre Leiter, ihre Führer beteiligen sollen, gehören auch Dinge wie Anerkennung oder Respekt oder Dankbarkeit. Nicht alles wird mit Geld vergütet. Paulus stützt sich in 1. Korinther 9 auf ein Gebot aus dem Gesetz Moses, das besagt, dass derjenige, der pflügt, auf Hoffnung hin pflügen soll. Oder der den Weizen drischt, auf Hoffnung hin dreschen soll. Diejenigen, die geistliche Güter aussehen, dürfen auch materielle Güter ernten, sagt Paulus, die sie zum Leben brauchen. Auch Paulus fügt etwas hinzu. Er sagt, das Recht, das er hier für andere fordert, fordert er nicht für sich selbst. Paulus interpretiert das Gesetz Gottes in diesem Punkt nicht als etwas, das buchstabengetreu befolgt werden muss. Das heißt, jeder, der in der Gemeinde dient, soll materiell vergütet werden, sondern als ein Recht, das man in Anspruch nehmen kann oder nicht. Je nachdem, was für die Förderung des Evangeliums am besten geeignet ist. Paulus hat auf dieses Recht verzichtet, weil er sich in Situationen befunden hat, wo er dachte, es ist nicht im Sinne des Evangeliums. In dieser Situation verzichte ich lieber auf dieses Recht. Obwohl es mein Recht ist, ist mein Anliegen, dass das Evangelium auch Frucht bringt, viel höher. Wir kommen zu den Versen 7 bis 10, wo er eine Lektion aus der Landwirtschaft auch zieht hier. Es geht um Säen und Ernten. Er sagt in Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Dieses irrt euch nicht sollten wir als Warnung verstehen. Paulus sagt auch zum Beispiel in 1. Korinther 6, Vers 9, irrt euch nicht, die Ungerechten werden, sie werden das Reich Gottes nicht erben. Was er damit meint, ist, dass Gott keine Ausnahmen macht und dass dieses Prinzip unumstößlich ist, so wie es auch unveränderliche Naturgesetze gibt, die festgelegt sind, seit der Schöpfung her, und die unverrückbar sind. Und so gilt es auch bei Gott. Gott lässt sich nicht spotten. Also wer sündigt, wird auch die Folge seiner Sünde auch zu tragen haben. Wer sät, wird auch ernten, was er gesät hat. Diese Redewendung hier, was der Mensch sät, das wird er ernten, findet sich auch im Alten Testament. Das sehen wir im Buch Hiob oder in den Sprüchen. Ich denke an Sprüche 22, Vers 8, wo wir lesen, wer Unrecht sät, wird Unheil ernten. Oder auch im Buch des Propheten Hosea, Kapitel 8, Vers 7, wo Gott über sein Volk sagt, sie säen Wind und sie werden Sturm ernten. Das heißt, sie spielen mit dem Feuer und werden sich verbrennen. Paulus möchte hier an die kausale Beziehung zwischen unseren Entscheidungen, unseren Wünschen und Entscheidungen, was wir entscheiden, wie wir handeln und den daraus resultierenden Konsequenzen hervorheben. Was wir tun, hat Konsequenzen. Wir leben in einer Welt, wo viele Menschen denken, was ich tue, wird auch keine Konsequenzen haben. Da wird sich immer jemand finden, der das wieder in Ordnung bringt. Das ist aber falsch, zumindest wenn nicht in dieser Welt, auch in der Welt Gottes. Wer die Begierde des Fleisches, sagt Paulus, zu befriedigen sucht, wird Verderben ernten, wird Korruption ernten. Wer den Anforderungen des Geistes nachkommt, wer tut, wozu er vom Geist Gottes aufgefordert wird, wird auch ein heiliges Leben führen. Es geht nicht nur um die Folgen im gegenwärtigen Leben, in diesem Leben, sondern auch um die Folgen im zukünftigen Leben, in der Ewigkeit. Deine jetzigen Entscheidungen und Handlungen haben eine Folge auch in der Ewigkeit. Gott wird jedem von uns entsprechend seiner Taten vergelten, sagt die Schrift. Paulus verwendet einen ähnlichen Spruch in 2. Korinther 9, Vers 6, wo es um ein anderes Thema geht, aber ein Thema, was auch eigentlich mit dem zu tun hat, was er hier sagt. Es geht um die Kollekte für die Arme in Jerusalem. Ein praktisches Zeichen der Liebe. Also wenn wir für die Menschen sorgen, ihnen es nicht so gut geht. Und damals ging es nicht so gut um die Armen in Jerusalem. Er sagt, wer kärglich sät, wer sparsam sät, der wird auch kärglich ernten. Das weiß jeder Landwirte. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Das ist möglicherweise eine Anspielung auf Prediger 11, Vers 1, wo es steht, sende dein Brot übers Wasser, so wirst du auch nach langer Zeit wiederfinden. Was wir hier auf Erden Gutes und Nützliches für das Reich Gottes tun, für die anderen, wird sich auch im zukünftigen Reich in Früchten zeigen. Das macht auch Jesus deutlich, wenn er sagt, macht euch Schätze im Himmel. Ihr werdet sie wieder finden. Das heißt, wirkt für das Reich Gottes. Ihr werdet dort finden, was ihr da angelegt habt, wofür ihr gespart habt. In Vers 8 verknüpft Paulus dieses Prinzip mit dem, was er zuvor über die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes gesagt hat. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. In der Tat ist das, was wir tun, entweder vom Fleisch hervorgebracht wird oder eine Frucht des Heiligen Geistes. Ich sage es nochmal, das ist ein wichtiges Prinzip. Alles, was wir tun als Kinder Gottes, wird entweder vom Fleisch hervorgebracht, das ist ein menschliches Werk, etwas, was wir tun, um unserer Ehre willen, oder es ist eine Frucht des Geistes, eine Frucht, die in der Gemeinschaft mit Jesus Christus entsteht. Wir können sicher sein, dass das, was Gott durch seinen Geist in uns bewirkt, eine gerechte Belohnung finden wird im kommenden Leben. Dieses Prinzip gilt nicht unbedingt in dieser Welt. Es ist dir aufgefallen, ich glaube, jeder von uns hat das einmal in seinem Leben erfahren, dass du in dieser Welt nicht das unbedingt bekommst, was du da Gutes gesät hast. Wenn man darauf wartet, von anderen für das Gute, das man ihnen tut, gelobt zu werden, dann besteht die Gefahr, dass man schnell entmutigt wird, weil sie nicht unbedingt Dankbarkeit zeigen werden, ich meine die anderen. Und deshalb sind wir auch geneigt, aufzuhören und mutlos zu werden. Aber so soll es doch nicht sein im Reich Gottes. Alles, was wir tun, wird eine Belohnung empfangen, weil Gott derjenige ist, der dafür sorgt, dass du diese Belohnung bekommst. Es ist auch interessant zu sehen, dass Jesus in Johannes 15, eine Stelle, die wir schon betrachtet haben, ja, wo es auch darum geht, Frucht zu bringen, dass er in diesem Zusammenhang, wenn er von der Frucht spricht, die dadurch entsteht, weil wir an ihm gebunden sind, er spricht auch vom Hass der Welt in diesem Zusammenhang. Unmittelbar nachdem er von der bleibenden Frucht gesprochen hat, die der Gläubige in der Gemeinschaft mit ihm bringen soll. Als ob das Leben des Gläubigen ein Dorn im Auge der Ungläubigen wäre. Es ist oft so, dass wenn du dich um Jesu Wille kümmerst, dass du versuchst, ihm Frucht für ihn zu bringen, dass das, was du tust, ein Dorn im Auge der Ungläubigen ist. Wie Paulus an einer anderen Stelle feststellt, 2. Korinther 4, Vers 17, wird die Erwartung und Erfahrung des Gläubigen in diesem Leben Verfolgung und Bedrängnis sein. Du wirst, wenn du wirklich so lebst, wie Gott es will, in dieser Welt oft, nicht immer, aber oft, Verfolgung und Bedrängnis ernten. Aber, sagt er, diese Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Gott ist nicht ungerecht, dass er vergisst, was du tust und was dir vielleicht etwas kostet. Während sie auf ihre himmlische Belohnung warten, dürfen die Gläubigen nicht aufhören, Gutes zu tun, sagt hier Paulus. Wir sollen nicht müde werden, nicht aufhören, Gutes zu tun. Unser höchstes Ziel sollte es sein, anderen Christen zu dienen, ohne jemals auch Menschen aus der Welt auszuschließen. Wir sollten Gutes an allen tun, an den Geschwister im Glauben zuerst, aber auch an den anderen. Jesus in Matthäus 6, Vers 33 deutlich gemacht hat, können wir sicher sein, dass Gott selbst für unsere Bedürfnisse sorgen wird, wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten. Oft ist es so, dass wir uns vor scheuen, viel zu geben von uns selbst, weil wir Angst haben, dass wir nicht mehr genug haben. Aber Gott verspricht, dass er für uns sorgen wird, wenn wir nach seinem Reich trachten. Und mit diesen Worten möchte ich auch zum Schluss kommen. Ja, wir neigen dazu, Dinge zu tun, für die wir erwarten, belohnt zu werden. Oder zumindest Dank zu erhalten. Aber Jesus warnt uns davor, unsere Gerechtigkeit nur vor den Menschen auszuüben, um von ihnen gesehen zu werden. Denn sonst werden wir bei unserem Vater im Himmel keinen Lohn erhalten. Und Jesus, ich betone es nochmal, er kritisiert scharf die Haltung der Schriftgelehrten und der Pharisäer, die nichts tun, ohne ihren eigenen Vorteil und die Anerkennung der anderen zu suchen. Sollten uns hüten, so zu denken und so zu handeln, sondern auch Gutes tun, auch wenn wir in dieser Welt nichts zu erwarten haben. Das Wort Gottes fordert uns auf, Christus den ersten Platz zu geben, ihn nachzuahmen und uns nicht mit anderen zu vergleichen und sich sogar höher als uns selbst zu schätzen und ihre Lasten zu tragen. Am Tag des Gerichts werden wir für uns selbst Rechenschaft ablegen müssen. Und wir können uns damit nicht entschuldigen, dass andere weniger getan haben als wir. Gott, helfe uns dabei. Amen. Lass uns nun mal kurz beten. Lieber Herr, du siehst unsere Neigung, immer das zu tun, was uns etwas bringt, das, wofür wir eine sofortige Belohnung erwarten, was zählt, was produktiv ist. Aber du forderst uns auf, Dinge zu tun, die nicht unbedingt eine Belohnung, eine Anerkennung auch in dieser Welt empfangen werden. Du forderst uns auf, auch auf einen langen Atem zu haben und auf die Dinge uns zu fokussieren, die in deinem Reich gelten, wofür du uns auch reich belohnen wirst, Herr. Lass uns nicht müde werden in dieser Welt, lass uns auch den Mut nicht verlieren, lass uns an die anderen denken, nicht nur an unsere Bedürfnisse, an uns selbst. Und lass uns wirklich die Last der anderen tragen, ganz besonders in der Gemeinde, damit die Welt sieht, dass wir nicht so sind wie sie, damit sie auch ein gutes Zeugnis empfangen. Und wenn es möglich ist, wenn du das erlaubst, dass sie ihren Zustand erkennen und auch wünschen, dich zu erfahren, mit dir zu leben. Herr, wir bitten dich um Segen für uns, für deine Gemeinde. Wir denken nicht nur an unsere hier örtliche Gemeinde, sondern an alle, die dich lieben in Unvergänglichkeit, die dir bedacht sind, auch das zu tun, was dir Ehre bringt. Segne du sie ganz besonders an diesem Tag, auch in der kommenden Woche. Wir bitten dich. Amen.